Luisa Siderova ist die Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen Nürnberg für die kommende Kommunalwahl am 15. März 2020. Wir sind heute zu Gast und sind gespannt, was sie uns erzählen wird. Hi Luisa, schön, dass du heute Zeit gefunden hast für uns.
Hey, danke für die Einladung.
Genau, Luisa ist bei der FDP Listenplatz 4, 22 Jahre alt und kandidiert nächstes Jahr für den Nürnberger Stadtrat. Und du bist erst seit 2,5 Jahren Mitglied bei der FDP, du stehst aber schon auf Listenplatz 4 bei der kommenden Kommunalwahl. Wird dir nicht manchmal vorgeworfen, du hättest zu wenig Erfahrung?
Es kam bis jetzt relativ selten vor, weil ich denke, die 2,5 Jahre, die ich dabei bin, habe ich mich ganz gut bewiesen. Ich meine, die letzten 2 Jahre waren von Wahlkampf angereicht. Und da war ich auch immer dabei, Bundestags-, Landtags- und Europawahl. Deswegen kommen die Vorwürfe, wenn überhaupt, so gut wie gar nicht, selten.
Was hast du denn bisher in der FDP gemacht? Erklär mal ein bisschen was über dich oder erzähl mal was über dich.
Okay, also ich bin zuerst bei Newlies Mitglied geworden. Das war Anfang des Jahres 2017. Und weil ich mir gedacht habe, ich will mich politisch engagieren. Ich habe mir lange überlegt gehabt, wohin. Und dann habe ich bei Newlies vorbeigeschaut und mich für die Newlies entschieden. Und es war ja mitten im Bundestagswahlkampf. Und da bin ich eigentlich gleich mit durchgestartet. Habe viel Wahlkampfstände mitgemacht, Flyer verteilen, Organisation. War da wirklich mit dabei. Dann kam der Landtagswahlkampf. Da habe ich viele Aufgaben jetzt für unsere mittlerweile Landtagsabgeordneten übernommen, Matthias Fischbach, habe für ihn bundesweite Aktionstage organisiert, habe organisatorisch viel mitgestaltet. Zur Europawahl war ich auch wieder an vorderster Front mit dabei, aber auch inhaltlich bin ich gut dabei. Schaue, dass wir unsere Beschlusslage der Jungliberalen, wo ich auch Vorsitzende war, mit in die FDP mit einfließen lasse, schreibe selber Anträge, stehe im engen Kontakt mit dem Stadtrat, tausche mich mit ihm aus. Genau. Viele politische, organisatorische, wie auch inhaltliche Arbeit.
Hast du dir auch andere Parteien angeschaut oder bist du gleich direkt zur FDP gegangen?
Ich habe mich inhaltlich viel mit allen Parteien auseinandergesetzt, also mit den größten sozusagen. Und ich habe wirklich lange nachgedacht. Ausschlaggebend war dann eher die persönliche Erfahrung, die ich mit den Julis und der FDP gemacht habe, die mich dann dazu gebracht hat, beizutreten.
Okay, in einem Pressebericht wirst du von der FDP als Spitzenkandidatin der FDP beschrieben. Stimmt es überhaupt, wenn auf Listenplatz 2 auch eine Frau steht?
Nein, also es heißt eigentlich Spitzenkandidaten der Jungliberalen. Das wird vielleicht vermutlich von der Presse manchmal falsch aufgegriffen.
Aber es war ja ein Pressebericht auf eurer eigenen Webseite.
Ja?
Ja.
Dann muss da ein Fehler unterlaufen sein, weil natürlich ist unser Spitzenkandidat auch gleichzeitig unser OB-Kandidat Ümit Sormaz. Genau.
Wie findest du es denn, dass er vorher erst in der CSU war und jetzt zur FDP gekommen ist?
Ich finde, politische Erfahrung ist nie falsch und ich denke, man kann auf jeden Fall seine Meinung, Einstellung ändern. Und eigentlich ist es gut, dass er die Erfahrung, die er dort gemacht hat, auch mit reinbringen kann bei uns in die Partei und damit auch oftmals Unterstützung bieten kann bei vor allem auch kommunalen Themen.
Findest du, ist das ein großer Unterschied zwischen der CSU zur FDP oder sind sich die beiden Parteien doch relativ ähnlich?
Ich denke schon, dass das Gesellschaftsbild eher unterschiedlich ist. Also ich bin absolut der Überzeugung, dass die FDP ein offeneres Gesellschaftsbild hat und vertritt. Aber ich glaube trotzdem, dass der Ümit bei uns gut aufgehoben ist. Und ich glaube auch in vielen anderen Punkten sind wir uns mit der CSU wirklich, wirklich nicht ähnlich. Sehr unterschiedlich.
Wie schätzt du denn selber deine Chancen ein, mit Listenplatz 4 für die FDP in den Stadtrat einzuziehen? Und wie viele Stadträte habt ihr denn aktuell in Nürnberg?
Aktuell haben wir einen Stadtrat. Wenn man aber anschaut, dass die Wahl 6 Jahre zurückliegt, das war 2013, nicht unser erfolgreichstes Jahr. Deswegen schätze ich meine Chancen relativ gut aus. Es ist unglaublich schwierig, aufgrund von Bundestagswahlen oder auch Umfragen auf Bundesebene abzuschätzen, wie es dann vor Ort aussieht. Ich glaube, in der Kommune kann alles passieren.
Okay, du setzt dich bestimmt auch für Ideen ein, welche bei deinen älteren Kollegen nicht so sehr auf Begeisterung stoßen, oder?
Naja, was heißt Begeisterung? Schlussendlich, wenn wir etwas beschlossen haben, dann wird es auch vertreten. Aber ich denke schon, dass mit vielen Ideen können die einfach nicht viel anfangen. Also um jetzt vielleicht die witzigste zu nennen, ist eine Feiermeile in Nürnberg. Auch wenn das bei der Umsetzung schon eine schwierige Frage ist, ich glaube, das ist einfach eine Idee, wo die ältere Generation sagt, okay, ich brauche jetzt keine Meile, wo ich alle 2 Meter eine Disco habe oder eine Bar. Aber ja, die sagen, wenn ihr das wollt, wenn ihr das vertreten könnt, also die junge Generation, warum nicht? Also Widerstand kommt vielleicht bei anderen Themen.
Ist es denn schwer, sich dann gegen die älteren Kollegen durchzusetzen oder da zu argumentieren und wenn es nicht klappt, bei der jüngeren Generation rechtfertigen zu müssen?
Ja, also wir haben viele, viele Debatten, auch was Umweltschutz angeht, die relativ kontrovers verlaufen. Und natürlich, wenn das nicht passiert, also zum Beispiel hatten wir einen Antrag, der jetzt durchgekommen ist, der aber bei der Mitgliederversammlung im Mai, glaube ich, war das, abgelehnt wurde, weil der nicht gut genug ausgearbeitet war zu Housing First. Der wurde damals wieder an den Antragsteller zurückverwiesen. Und nicht, weil die Idee schlecht war, sondern weil die ältere Generation sagt, okay, wir haben Fragen, diese Fragen wollen wir beantwortet haben. Und wenn wir diese sozusagen nicht beantworten können, dann wird halt nochmal nachgehakt, dann wird nochmal Zeit zur Bearbeitung gegeben. Also es läuft eher darauf hinaus, dass wir Sachen ergänzen, erklären und nochmal neu gestalten müssen, als dass eine Idee komplett irgendwie in den Sand gesetzt wird.
Okay, du hast gesagt, oder du bist erst seit 2,5 Jahren in der FDP, du hast erzählt, du warst schon Vorsitzende der jungen Liberalen. Wieso bist du es denn jetzt nicht mehr? Es sind ja 2,5 Jahre in der FDP, schon Vorsitzende geworden der jungen Liberalen und jetzt schon nicht mehr. Was war da los?
Wir hatten als Julis Gespräche geführt natürlich, aufgrund meiner Kandidatur zur Kommunalwahl, wie es sich am besten gestalten lässt. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich politisch aktiv bin, ich studiere und arbeite auch nebenbei. Und ich glaube, Zeitmanagement gehört da ganz gut dazu. Und für mich war es wichtig, dass ich ein gutes Team hinter mir weiß, das ich auch habe, dass ich aber die ganzen verwaltungstechnischen Angelegenheiten einfach ablegen kann. Und die hast du als Vorsitzender en masse. Und ich bin relativ froh darüber, dass wir dann einen guten Nachfolger für mich gefunden haben, mit dem ich auch sehr eng zusammenarbeite und der mich wirklich in jeglicher Lage Rückendeckung gibt und auf den ich mich verlassen kann. Und das war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, Spitzenkandidatur der Julis ja, gleichzeitig Vorsitz nein.
Der Nachfolger ist Sebastian Bachmann.
Ja.
Wir haben ihn auch schon interviewt. Er meinte zu uns, er kandidiert nicht oder macht keinen Wahlkampf. Jetzt ist er doch auf Listenplatz 7, doch ein eigentlich ganz guter Platz. Ist es dann nicht ein bisschen hinters Licht führen?
Als ich Interview gemacht habe, war er doch schon Kandidat.
Ja, er meinte zu uns, er sei kein Kandidat.
Ja?
Ja.
Er will keinen personenbezogenen Wahlkampf machen. Also, weil das Interview war ja erst vor 3-4 Monaten. Aufgestellt haben wir schon im Juni. Also, er setzt seine Themen, er ist auch Kandidat, das weiß ich. Aber schlussendlich haben wir uns als Julis dann für mich entschieden. Und es ging ihm vermutlich nur darum, dass er keinen personenbezogenen Wahlkampf machen wird.
Na gut, kommen wir zu einem ganz anderen Thema mal. Du studierst Politikwissenschaften an der FAU. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Bist du nach deinem Studium dann automatisch Politikerin?
es ist genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Also das war zumindest...
Was erwartet man denn?
Dass man sich mit aktuell politischen Ereignissen, Geschehen auseinandersetzt, dass man mitten einsteigt, sofort analysiert. Schlussendlich geht es in vielen Bereichen erstmal um die Theorie, um die Geschichte und dann auch um wissenschaftliches Arbeiten. Also es ist überaus trocken in den Vorlesungen, nicht immer, manchmal. Es wird ein bisschen spannender in den Seminaren selber, weil man sich dann tatsächlich selber mit aktuellen noch Ereignissen beschäftigen kann. Aber es läuft so gut wie immer dann darauf hinaus, dass man das anhand von wissenschaftlichen Arbeiten, wissenschaftlichen Theorien überprüft, analysiert. Also es geht weniger darum, irgendwie eigene weltverändernde Gedanken zu bekommen, sondern mehr darum zu schauen, okay, wie wird hier und da vorgegangen, worauf basiert das, was sind die Schlüsse, sowas.
Was sind denn zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten? Es gibt bestimmt viele und auch mich eingeschlossen, ich weiß nicht, was das ist, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Seid ihr im Labor? Und was hat am Ende Labor mit Politik zu tun?
Nein, das sind eigentlich, also man nimmt ganz viele Politikwissenschaftler heran, die haben ja Theorien aufgestellt, diese ausgearbeitet, zum Beispiel Konflikttheorien, da gibt es...
Mach doch mal ein Beispiel für uns.
Okay, ein Beispiel, weil ich selber gerade daran vielleicht arbeiten werde, es gibt Karl Popper, er hat unglaublich viel geforscht bei Theorien, Falsifizierung, aber er hat auch viele gesellschaftspolitische Sachen, zu vielen Sachen geschrieben. Er hat zum Beispiel offene Gesellschaften beschrieben, da hat er Merkmale und Formen benannt und da hat er eigentlich sozusagen Theorien aufgestellt, Merkmale dafür benannt und ich setze mir eine Fragestellung und versuche anhand seiner Theorie zu überprüfen, also ob meine Fragestellung, ob diese stimmt oder nicht. Also ich kann sagen, leben wir in einer offenen Gesellschaft? Eine sehr breit gefächerte Frage anhand von Karl Popper. Und dann überprüfe ich die Merkmale, die er benannt hat, anhand der Ist-Situation. Und kann dann schlussendlich einen Schluss ziehen, ja oder nein.
Und was kann man dann arbeiten, wenn man das Studium fertig gemacht hat? Als was arbeitet man dann?
Man kann vieles machen. Ich mache das ja in Kombination mit Ökonomie. Deswegen, ich habe da auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Man kann in Verbände gehen, da einfach auch als Beobachter. Zum Beispiel, du hast in Brüssel unglaublich viele Firmen, die Absolventen suchen, die zum Beispiel die politische Lage aufgrund der EU-Gesetze verfolgt. Und da zu analysieren und zu schauen, hat diese Gesetzeslage Auswirkungen auf das Unternehmen. Also unterm Strich Lobbyarbeit. Aber auch andere Sachen. Du kannst für die Stadt arbeiten, gibt es ja sehr, sehr, sehr viele in der Verwaltung. Aber natürlich auch im Bundestag, die suchen wissenschaftliche Mitarbeiter.
Ja. Gut, du bekommst jetzt dieselbe Frage wie die Sabina letzte Woche. Der Podcast mit der Sabina ist übrigens die Episode 22. Gerade sind wir in der Episode 23. Im Bundestag der FDP sitzen 62 Männer, aber nur 18 Frauen. In der Partei sind es nur 23,7% Frauenanteil. Wieso bist du als junge Frau in die FDP eingetreten?
Weil ich von einer Frau begeistert wurde. Also ich war in der Stadtschülervertretung aktiv zu meiner Schulzeit und war oftmals bei Jugendausschüssen mit dabei. Und habe da die Dr. Christiane Albert-Ernst kennengelernt und sie hat mich von allen Stadträtern voll begeistert. Und ich habe sie darauf angesprochen, warum sie in der FDP ist. Und dann hat sie mir solche Namen wie Hans-Dietrich Genscher, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger genannt. Ich habe mich angefangen zu informieren über die Geschichte, über Bürgerrechte und bin dann auch über die Schule zur Sicherheitstagung der Naumann-Stiftung in Nürnberg gekommen, ins Gespräch und ja, ungeachtet der vielleicht sehr männergelasteten Partei, waren es dann schlussendlich die Themen, die mich überzeugt haben.
Okay, ist eure Stadtratsliste denn gesplittet? Also Mann, Frau oder habt ihr das nicht?
Nein, das haben wir nicht gemacht.
Findest du es einen nötigen Schritt, wenn auch schon die CSU jetzt nachgezogen ist, nach der SPD?
Nein, ich bin immer noch der Meinung, dass, also die Sache ist, selbst wenn wir das, also wie lässt sich das umsetzen? Wie du gesagt hast, Die Anzahl der Frauen ist nicht unbedingt gering und ich finde schon, dass die Menschen das wollen müssen. Das darf nicht nur heißen, hey, wir brauchen jetzt jemanden und wir machen das wirklich, wir ziehen das konsequent durch und deswegen suchen wir Händeringen, sondern wir wollen die Menschen, wir wollen Menschen im Stadtrat sitzen haben, die auch das wirklich wollen. Genau. Deswegen habe ich mich jetzt nicht für eine gesplittete Liste entschieden.
Wie stehst du denn als junge Frau zum Gendern zum Beispiel in der Schriftform?
In der Schriftform, also ich habe mich dahingegen echt viel mit auseinandergesetzt. Ich finde es anstrengend beim Lesen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn das jemand macht. Ich denke, eine Verpflichtung dahingegen sehe ich eher schwierig. Also in vielen Bereichen mündlich gendere ich auch mittlerweile. Wenn es die Möglichkeit sich auch anbietet, also ich sage Studierende, genau. Aber ich finde, eine Verpflichtung wäre dann auch nicht so sinnvoll.
Okay, du hast es vorhin schon angesprochen, das Projekt, und zwar Housing First. Du möchtest Housing First in Nürnberg umsetzen. Was ist das überhaupt? Was können wir uns darunter vorstellen?
Genau, also ich versuche das immer mit den Worten einzuleiten. Housing First, das ist eigentlich ein Wandel im Menschenbild. Dass man wegkommt von diesem, wir müssen Menschen wohnfähig machen, sondern dass wir zu diesem Menschenbild übergehen, die Menschen sind wohnfähig. Wir müssen ihnen sozusagen nur diese Chance geben. Und da setzt Housing First tatsächlich auch an, dass man nicht zuerst jahrelang betreut, bis die Menschen wohnfähig sind, sondern dass man die Menschen gleich unterbringt. Also zuerst die Unterbringung und dann die Betreuung, die auch auf freiwilliger Basis noch zusätzlich ist.
Passt dies überhaupt zur FDP, sich für die ärmere Schicht der Bevölkerung einzusetzen?
Tun wir in vielen Bereichen, nur nebenbei gesagt. Aber ich denke, genau Housing First ist ein absolut liberaler Ansatz. Weil, wie gesagt, dieses Menschenbild der Eigenverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe wird genau in diesem Konzept umgesetzt. Dass wir davon ausgehen und wissen, und ich meine, was auch die Zahlen empirisch belegen, dass die Menschen wohnfähig sind. Und zweitens, für die sehr Liberalen bringe ich dann auch immer das Argument, es ist langfristig auch kostengünstiger für die Stadt selber.
Was spricht Ihnen gegen den Vorschlag, den Grünen, den ihr ja kritisiert habt, bei Neubauten Sonderwohnungen für Obdachlose zur Pflicht zu machen?
Ich denke, dass unser Ansatz, dass es in Kooperation mit Wohnbaugesellschaften geschehen muss, das ist auf jeden, weil ich denke schon, dass dieser Ansatz Corporate Social Responsibility ein besserer Ansatz ist, zu sagen, wir machen das in Zusammenarbeit mit freiwilliger Basis, als dass man das verpflichten, und wir gehen ja noch mal einen Schritt weiter. Also der Antrag der Grünen ging uns dahingegen nicht weit genug, dass wir auch die Problematik sehen, was ist das Problem im Moment, dass sich private Immobilien, Wohnbaugesellschaften oftmals nicht dafür bereit erklären. Und viele Probleme sind dahingehend, sie haben keinen Ansprechpartner, sie brauchen eine Absicherung. Und wir gehen einfach einen Schritt weiter als die Grünen und sagen, ja, und da kann die Stadt mit fungieren. Sie kann erstens als Ansprechpartner dienen, weil natürlich bestehen Ängste von Seiten der Wohnbaugesellschaften. Was ist, wenn randaliert wird? Was ist, wenn Eigentum zerstört wird? Und da muss die Stadt einfach auch sich mit denen zusammensetzen und sagen, okay, wir sind bereit, als Ansprechpartner und als Absicherung zu fungieren. Und ich glaube, genau dann wird es ein Selbstläufer.
Okay, habt ihr den selber schon angepackt bei dem Projekt oder bisher immer nur Vorschläge und Forderungen gestellt und gemacht?
Wir haben, also meinst du, ob wir selber schon irgendwie in die Umsetzung gegangen sind?
Zum Beispiel, ja.
Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es fantastisch. Ich weiß nicht, ob du das mit Birgit Wegner mitbekommen hast. Das ist so Housing First im Kleinen. Sie hat bei sich im Café tatsächlich, ist da auf einen Obdachlosen getroffen und schlussendlich hat sie ihm geholfen mit einer Wohnung. Also das ist alles auf freiwilliger, privater Basis geschehen. Es hat sich Immobilien, ich glaube Makler gemeldet, hat für eine Unterbringung gesorgt. Die haben die Einrichtung komplett übernommen. Es gab noch einen privaten Spender, der auch die Kaution getragen hat. Genau.
Okay, kommen wir zu einem kleinen Auflockerungsspiel, und zwar entweder oder. Ganz leicht. Auto oder Bus?
Bus.
Flugzeug oder Bahn?
Flugzeug.
Wirtschaftswachstum oder Umweltschutz?
Enthaltung? Ist zu einfach.
Muggenhof oder Erlingenstegen?
Muggenhof.
Reichensteuer oder Soli für alle?
Soli für alle meinst du Abschaffung oder?
Beibehalten.
Reichensteuer oder Soli für alle? Schwierig.
Hosenanzug oder Jeans?
Hosenanzug.
Bier oder Champagner?
Bier.
Côte d'Azur oder Ostsee?
Côte d'Azur.
Drei Meckler oder Kaviar?
Ich bin Vegetarierin.
Okay, lass mir mal erzählen. Was sind denn deine politischen Ambitionen? Möchtest du irgendwann im Bundestag sitzen oder möchtest du eher in der Kommunalpolitik bleiben? Oder weißt du gar nicht, ob du in der Politik bleiben möchtest?
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit 22 Jahren sich da jetzt schon festzulegen, ist, glaube ich, noch viel zu früh. Ich will auch mal Berufserfahrung sammeln.
In welchen Beruf möchtest du denn mal reinschnuppern? Oder was hast du für Vorstellungen, welche Berufe für dich passen könnten?
Also es soll auf jeden Fall mit politischen Zusammenhängen. Aber ich denke auch vielleicht in Sachen PR, Marketing, solche Bereiche.
Okay, auf deinem Instagram-Profil hast du als Stichwort Fashion. Bist du also jährlich auf den Modeshows in Mailand und Paris unterwegs? Oder setzt du dich mehr für nachhaltige Mode und Secondhand ein?
Ich liebe Secondhand. Ich kaufe so gut wie nur Secondhand ein. Deswegen kann ich nur empfehlen, es gibt fantastische Geschäfte in Nürnberg.
Zum Beispiel?
Vintage ist super, aber mein Allzeit-Favorite ist der Night Market. Noch nicht so bekannt, aber es ist unglaublich, weil du findest da wirklich alles.
Okay, du hast auch etliche Reisebilder in deinem Profil. Bist du also öfters mit dem Flugzeug unterwegs oder versuchst du deine Ziele eher mit Bus und Bahn zu erreichen und da auf den Klimaschutz zu achten?
Ich muss ehrlich zugeben, eher mit dem Flugzeug. Also seit neuestem. Ich bin, weil ich vielleicht in sehr, eher sozial schwacheren Verhältnissen aufgewachsen bin, so gut wie gar nicht geflogen in meiner Jugend. Und jetzt fange ich an, die Welt zu erkunden und das geht dann doch schneller mit dem Flugzeug.
Im Dezember habt ihr ein Statement zum Abzug von Ryanair vom Albrecht-Dürer-Airport abgegeben. Ihr findet es sehr schade, dass Ryanair nicht mehr von Nürnberg fliegt. Aber sind gute Arbeitsbedingungen und anständige Bezahlungen nicht wichtiger als der nächste Billigflug?
Ja, aber ich glaube, das ging ja noch weiter. Es ging ja eher um die Zulassung von Boeing, weshalb die abgebaut haben. Ich bin absolut dafür, dass Arbeitsbedingungen nach dem deutschen Recht umgesetzt werden. Und da muss auch abgemahnt werden, wenn dem nicht so geschieht.
Okay. Die FDP Nürnberg kritisiert die Planung für den kommenden Haushalt der Stadt, welcher zwar eine weitere Verschuldung vorsieht, aber dennoch auf Investitionen setzt. Wie würde denn eine Haushaltsplanung von der FDP in Nürnberg aussehen?
Wie unser Stadtrat Alexander Liebe ich glaube, nicht beantragt, aber sich auch ausgesprochen hat, ich finde, es muss auch mal eine Evaluierung der Stellen im Stadtrat oder auch in der kommunalen Verwaltung stattfinden. Weil es werden immer und immer mehr Stellen aufgebaut, jetzt auch mit der Zweckentfremdungssatzung, die wir auch ablehnen. Ich denke, da muss erstmal ein Schritt passieren, weil das doch hohe Kosten sind. Und man muss dann auch immer schauen, wo diese Investitionen ansetzen, wie langfristig sie sind. Und wie viel Mehrwert sie dann schlussendlich für die Stadt bringen. Weil ich habe das selber bemerkt, es ist viel einfacher, Sachen zu fordern und Sachen zu machen. Man muss aber auch schauen, für wie viel bringt das dann schlussendlich in der Stadt selbst? Also wie viele partizipieren daran? Kommt das bei den Bürgern so an? Und ich glaube, da passiert viel zu wenig in der Stadt, dass da evaluiert wird. Und dann kann man auch abbauen.
Was muss denn passieren in der Stadt Nürnberg? Was fehlt?
Was fehlt? Housing First zum Beispiel. Housing First fehlt. Es ist schon ziemlich viel Gutes da. Also ich finde die Stadt Nürnberg gar nicht mal so schlecht. Ich kann das jetzt so spontan gar nicht sagen. Na gut, Ausbau von Radwegen ist jetzt auch mitbeschlossen worden.
Ist ja auch im neuen Haushalt, den ihr ja kritisiert habt.
Ja, wir haben ja es im Ganzen kritisiert, nicht jeden Punkt einzeln. Deswegen, da muss man aber auch, also was ich kritisiere tatsächlich auch beim Rating, es fehlt ein Rahmenkonzept. Also man hat eine pauschale Summe veranschlagt. Ich finde, da hätte man viel konkreter mit ansetzen können bei der Finanzplanung. Grundsätzlich aber gut.
Okay. Dein Wahlspruch lautet, es ist Zeit für ein Upgrade für Nürnberg. Ist Nürnberg also nach deiner Ansicht noch in der Steinzeit? Und wenn ja, was muss sich denn dringend ändern, wenn wir ein Upgrade brauchen?
Ist ja nicht nur meiner, sondern das ist, glaube ich, nicht glaube ich, das ist der ganzen FDP. Meiner ist Housing First, Bedenken Second.
Aber nirgends zu finden bei dir auf den sozialen Medien.
Auf meiner Website, muss ich zugestehen. Und bei Julis Nürnberg, glaube ich, hatten wir das auch mal gepostet. Na gut, ich finde, was auf jeden Fall geupgradet kann, das sind die Bürgerämter. Da kann viel mehr digital laufen. Was wir auch beschlossen haben und wofür ich mich auch einsetze, ist zum Beispiel eine Bürger-App, wo man gesammelt alle Formulare, Unterlagen, Informationen und Schnittstellen findet. Und was auch Nürnberg machen kann, sind Chatbots, also dass Anfragen per Internet geschickt werden können. Und diese aufgrund von dem Chatbot, also es gibt ja Anfragen, die laufen immer und immer und immer wieder gleich ab. Und die gibt es schon in anderen Städten, daran können wir uns orientieren, dass diese sozusagen automatische Antworten geben, wenn sie Themen erkennen, die so gut wie immer gestellt werden. Dann der Ausbau natürlich von den WLAN-Hotspots. Da haben wir die fantastische Forderung, an jeder Laterne ein WLAN-Hotspot. Da kann auf jeden Fall nochmal geupgradeter werden.
Okay, die FDP bezeichnet sich ja gerne als Digitalisierungspartei. Wie kann es aber sein, dass unter FDP-Internetadressen, wie zum Beispiel von der FDP Mölln, gefakte Fake-Schuhe aus China verkauft werden?
Oh, wow.
Spricht ja auch gegen euren Wahlspruch mit Upgrade und Digitalisierungspartei.
Die FDP Mölln?
Ist nicht nur die FDP Mölln.
Was ist die FDP Mölln? Habe ich ehrlicherweise nicht von gehört. Also es gibt Webseiten, die werden angeboten, gesammelt, aber natürlich ist jedem Kreisverband offen gestellt, ob sie sich dessen bedienen oder nicht. Und es gibt auf dem Land natürlich, wenn wir Kreisverbände oder Ortsverbände haben, die gerade mal 10 Mitglieder haben mit einem Altersdurchschnitt von 60 Jahren, dann passiert das schon, dass da einfach nicht am Zeitgeist. Und ich glaube, man muss nochmal zwischen Land und Stadt unterscheiden, vor allem in Bayern. Die haben ganz andere Probleme, die haben auch ganz andere Themenbesetzungen als wir Stadtverbände.
Okay, kommen wir nochmal zu einer Bundesfrage. Aktuell möchte nämlich die Union den Bundestag verkleinern. Ja. Also wäre ja eigentlich ein produktiveres Arbeiten. Die FDP ist dagegen. Wieso?
Das ist eine schwierige Frage, weil grundsätzlich bin ich auch für eine Verkleinerung und so wie ich mich eigentlich alter Postings und Beschlusslagen erinnern, setzen wir uns auf jeden Fall dafür ein und haben uns immer quergestellt gegen diese Aufblähung des Bundestages auf über 700 Abgeordnete. Das Einzige, womit ich mir das erklären kann, ohne das zu kennen, ist vermutlich die Umsetzung. Weil die wollen ja eine Wahlgesetzesreform, die seit Ewigkeiten vom Bundesverfassungsgericht gefordert wird. Da wurde ja die Bundesregierung Ewigkeiten schon abgemahnt. Ich glaube, das geht um den Vorschlag selbst, also es geht um die Umsetzung als um den Vorschlag selber, die kritisiert wird von der FDP, von der Bundes-FDP.
Okay, kommen wir nochmal zu einem Thema von dir. Du setzt dich für Spritzenautomaten ein. Was ist das und wieso setzt du dich dafür ein?
Genau. Da haben wir auch tatsächlich auch schon was getan. Wir haben mit der FDP Nürnberg einen Spritzenautomaten aufgestellt. Nürnberg ist, glaube ich, dieses Jahr schon wieder zur Stadt mit den meisten Drogentoten gekürt worden. Und das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und weil Bayern seit 2013, wenn ich mich recht erinnern habe, die Drogenkonsumräume wieder verboten hat, ist es ja auch zu einer Zuspitzung wieder in Nürnberg gekommen. Und um das zu verhindern, weil ich finde, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Gäbe es die ganz einfache Möglichkeit, diesen Antrag haben wir auch im Stadtrat eingebracht, also der Alexander Liebel, das sind 15 Spritzenautomaten. Für mehrere Orte hätten wir sogar auch Stellen, die bereit wären zur Montierung der Spritzenautomaten. Es fehlt halt nur ein Budget, das gar nicht so hoch veranschlagt ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube 15.000 waren das. 10.000 oder 15.000. Genau.
Aber führen diese Automaten nicht automatisch dazu, dass mehr Menschen Drogen konsumieren?
Nein, überhaupt nicht. Also Drogen sind ja nochmal teurer als die Spritzen, die man bekommt. Man darf nicht vergessen, Spritzen selber, also Spritzbesteck, bekommt man in der Mutra zum Beispiel. Das ist die Drogenhilfe in Nürnberg, tagsüber. Aber nachts, wenn die halt nicht mehr offen haben, hört ja der Konsum bei denjenigen, die konsumieren, ja gar nicht auf. Und um zu verhindern, dass Ansteckungsgefahr oder Überdosen passiert, muss halt auch nachts die Möglichkeit bestehen, dass diejenigen, die halt nicht darauf verzichten können, sauberes Spritzbesteck bekommen. Also es ist ja nicht so, dass man tagsüber nichts bekommt. Man bekommt etwas. Es ist nur eine Ergänzung zum bestehenden Angebot, um einfach auch nachts zu gewährleisten, dass nichts passiert.
Okay, wir bedanken uns bei dir, Luisa. Ihr findet sie auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, Listenplatz 4, weil da kommt eine Kommunalwahl für die FDP. Und wir hören uns wieder. Ciao.
Ciao.
Dir hat der Podcast gefallen? Gerne kannst du diesen auf Facebook oder Instagram teilen. Die nächste Episode erscheint schon am 8. Januar 2020. Dann ist Yannick bei den Grünen zu Gast mit Frank Sosnowski.